Meine teuren und in Christo geliebten Geschwister, unser lieber Werner hat ja einen wunderbaren Dienst getan über die göttliche Weisheit. Und da habe ich bei mir zu Hause ein Heft gefunden, Göttliche Weisheit und menschliche Torheit 1900 geschrieben von Ströder. Ich habe noch ein paar Hefte mitgebracht, sehr wertvoll. Göttliche Weisheit und menschliche Torheit. So, liebe Geschwister, wir waren ja am Donnerstag beieinander mit dem Thema die Endzeitreden Jesu im Ablauf der Zeitgeschichte nach Matthäus 24. Wir machen heute Fortsetzung. Wir ringen darum, dass wir wach, konzentriert und mit einem geöffneten Herzen zuhören können. Ich selber ringe darum. Die meisten Gläubigen und christlichen Kreise sind überzeugt, dass wir heute in der Endzeit leben. Die Welt ist ein einziges Tollhaus, verwirrt am Verstand und ratlos in allen Entscheidungen. Das Wort Gottes ist auch voll davon. Wenn sie von dem fürchterlichen Szenario der Endzeit schreibt, zum Beispiel, alle Städte der Nationen fallen. Und die Menschen, fast um die Hälfte, wird atomar verdampfen. Das übertrifft alle menschlichen Vorstellungen. Und da gibt es ja ein Heft, schon viele Jahre, von den Atomwissenschaftler Bernhard Filbert. Eine Auslegung über die Johannes-Offenbarung. Wer dieses Heft mal lesen wird, er beantwortet das, was da läuft, als Naturwissenschaftler. Und wird nichts abgestrichen. Aber keiner will es lesen und über die Aussagen dieser beschriebenen Gerichte nachdenken. Ist so. Reden wir doch nicht von dem, was kommen wird, in den Gerichten, in der Dunkelheit, sondern reden wir sehr erfreuliche und frohmachende Dinge. Ja. Das Zeugnis der Propheten ist übereinstimmend, dass Gräuel, Verwüstung und Chaos die Erde bedecken werden und die Himmelsordnungen geraten außer Kraft. Und wenn deshalb den Menschen bange wird und sie sich dann in Höhlen verkriechen und schreien, dass die Hügel sie bedecken sollen und sie lieber sterben wollen und der Tod vor ihnen fliehen wird, dann ist die Dramatik jener Zeit nicht mehr zu übertreffen. Da wir heute noch nicht darin leben, wird die Frage notwendig, wann denn das Vorhergesagte eintreffen wird. Nicht aus Neugierde, sondern Kinder, wenn sie wachsen, zu Söhnen und zu Töchtern, interessieren sich für die Gedanken und Pläne des Vaters. Das Wort Gottes ist in seiner Gesamtheit, um in einem Bild zu sprechen, wie ein großer Wohnblock. Ein großer Wohnblock mit vielen Etagen und verschiedenen Räumen. Könntest du bitte mal anschauen? So haben wir die Bibel vor uns, das Wort Gottes. Man sieht sie ja halt nicht, das Ding. Ein riesengroßer Wohnblock. Alles fein geordnet und aufgestellt. Ganz am Anfang haben wir die Himmelswelt, das Unsichtbare und das Sichtbare, das ganze All. Natürlich, eh etwas gebaut und in Dienst gestellt war, war er. Hat alles durchgerechnet. Es wurde alles bilanziert und es wurde auch alles finanziert. schon am Anfang. Stückweise, mineralreich, pflanzenreich, tierreich, die Nationen. Also Gott hat ein klares Konzept in der Hand gehabt, als er die Himmel und die Erde erschuf. Auch mit der Menschheit geht er einen besonderen Weg. Er offenbart sich Menschen und zeigt ihnen, was er im Sinn und für Gedanken hat. Wir überspringen jetzt die verschiedenen Ebenen der Gottesoffenbarung. Die sind unterschiedlich, wo Gott sich erzeigt. Wir beginnen einfach mit dem Tierreich, dem Menschenreich. Zuerst spricht Gott mit Adam und Eva und verkehrt in gleicher Reihenfolge bis Noah. Dann wählt er aus den Völkern der Nationenwelt ein Volk heraus, Israel. Was er für das Heil und den Segen aller Nationen bestimmte. Die Sendung des Sohnes Gottes im Fleisch war ja ein besonderer Einschnitt. Den könnte man bei Israel mitsehen, weil der Sohn nicht nach Deutschland und nach Frankreich gekommen ist, sondern dort, wo er verheißen wird, im Land Eretz, im Land der Väter, Israel. Etwas später wurde ja Israel durch den Ungehorsam beiseite gesetzt. Schuld und Verstockung Israel zeigt sich und die Folge war die Zurückstellung. Die Zurückstellung Israels. Und Gott offenbarte sich dann auf einer höheren Ebene seiner Gemeinde. Die Gemeinde trat hervor, die als Leib dem Christus gegeben wurde. Und damit sind wir ja gar nicht am Ende. Die Gemeinde verschwindet, die wird nach oben geholt und kosmische Veränderungen leiten den Untergang ein. Wir können jetzt erstmal ausmachen. Wir haben das bis Skizze abgespeichert. Wir können nicht alles, was Gott in großer Weisheit in den verschiedenen Ebenen aufgestellt hat, durcheinander bringen. Aber ganze Möbeltransportunternehmen sind unterwegs, vor allen Dingen in den Übergängen, in den Hausfluren, und sie schleppen die Geräte und die Möbel alles durcheinander. Ja. Liebe Geschwister, das Kind Gottes kann alle Etagen besehen, betreten und die Weisheit göttlicher Schöpferkraft bewundern. Aber es ist nicht gestattet, die Gegenstände zu nehmen und auf die andere Etage zu transportieren. Das ist nicht gestattet. Aber das wird dauernd gemacht. Selbstverständlich freuen wir uns über Zeugnisse des Alten Testamentes. Zeugnisse, die Gott gegeben hat an sein Volk Israel. Und wir lassen sie auch dort. Wir müssen sie nicht. Aus ihrer gottgegebenen Bestimmung herausreißen. Noch einmal, die Gemeinde verschwindet und dann kommen kosmische Veränderungen und die leiten den Untergang ein. Die kommenden Äonen werden gefüllt mit Gerichte und mit Heil- und Rettungsaktionen. Das wird so lange dauern, bis Sünde und Tod völlig abgeschafft sind. Es sind ja verschiedene Stockwerke in diesem Schöpfungshaus, wo Gott nicht immer das Gleiche tut. Ja, da schreit schon wieder eine ganze Menge, steht doch geschrieben, Jesus Christus derselbe. Heute, gestern und durch alle Äonen. Aber er handelt nicht immer so. Unterschiedlich. Unterschiedlich. Große Unterschiede gibt es, was Gott für die jeweilige Zeit bestimmt hat. Ach, wenn wir das doch lernen könnten. Nicht alles tut Gott zu gleicher Zeit mit allem. Noch ein Bild. Die Bibel gleicht einem großen Theater mit einem riesengroßen Bühnenteller. Dieser Bühnenteller hat viele Sektionen, Abteilungen, auch unterschiedliche Bilder, Darsteller, Kulissen sind dort aufgestellt. Sie unterscheiden sich manchmal kolossal voneinander, je nachdem, was Gott im Ablauf der Zeit zu tun beabsichtigt und geplant hat. Können wir uns das vorstellen? Die Fantasie muss so weit reichen. Bühnen, wir sind ja heute modern alle, mit riesengroßen Tellern, die sich dann drehen. Der biblische Glaube sieht und erfasst in einer Panoramaschau alle Bühnenbilder auf einmal im Zusammenhang. Das heißt, der Glaube schaut auch hinter die Bühne, hinter dem, was heute vordergründig von Gott im Blickfeld steht. Schaut auch hinüber und hindurch, wenn alle Zeitperioden, Periode, Äonen, einen Abschluss gefunden haben. Eine Zwischenfrage. Was steht denn heute und jetzt im Programm Gottes auf dieser Bühne? Was ist der Wille Gottes und seine Absicht in diesem besonderen Zeitabschnitt? Ist für uns hier keine Frage. Die sollte eindeutig geklärt sein. Nicht die Welt zu bekehren und sie zu evangelisieren, sondern es ist die Gemeinde. Und sofort fragen wir, welche. Verstehen wir? Weil es viele Gemeinden gibt. Es gibt die Urgemeinde, die Pfingstgemeinde, eine alttestamentliche Gemeinde. Welche Gemeinde denn? Deshalb die Hinzufügung, die nur Paulus macht. Eine herausgerufene Schar, die da ist sein Leib. Und sie ist auch die Vervollständigung, weil Christus als Haupt nicht vollständig ist. Verstehen wir, was damit gemeint ist? Es ist nicht auszudenken. Denken wir darüber nach, was für üble Gebilde wir sind. Und wir sind dazu bestimmt, bevor wir waren, die Vervollständigung des Christus zu sein. Da werden Dinge wirklich klein, die in unserem Leben oft groß erscheinen. Auf dieser Bühne, die heute von Gott Blickfeld der Gemeinde ist. Das ist ein Geheimnis. Wirklich ein Geheimnis, die nicht für alle zugänglich ist. Wenn wir das Wort Geheimnis sagen, dann müssen wir wissen, dass es nur für die bestimmt ist, die dafür in Frage kommen. Ein Geheimnis des Evangeliums. Des Evangeliums, wo auch etwas ganz Besonderes verkündigt wird. Und dieses Evangelium ist nicht austauschbar. Ein Evangelium mit einem besonderen Inhalt. Es ist der Christus und seine Gemeinde, die sein Leib bildet. Und sonst nichts. Oder tut der Heilige Geist heute und jetzt auch etwas anderes? Nee. Damit wird das ganze Pfingsttheater, die ganze Charismatik, tiefgründig in Frage gestellt, weil es nicht Gottes Absicht ist, ein erneutes Pfingsten zu erflehen. Können wir nicht ändern. Was heute von diesem Podium aus verkündigt und geheraldet wird, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Und es wird ganz eng für die, die eine Berufung haben, die dazwischen geschoben sind, dass sie klar stehen und dass sie sich nicht abbewegen lassen von dem Hoffnungsgut. hier, wir wollen doch alle den Willen Gottes kennenlernen. Beten wir doch auch, dein Wille werde uns deutlich. Dein Wille werde uns deutlich. Aber hinter dem Willen erkennen steht oft nur unser persönliches Problem. Dass wir wissen, was wir am Montag zu machen und nicht zu tun haben. Immer für, ja. Aber sie können doch nicht Söhne und Töchter denken. Die meisten Kinder Gottes, und ich wünschte, der Ströder hätte sich tiefgründig geirrt. Was hat er geschrieben? Die meisten Kinder Gottes sterben in den Windeln. Das ist furchtbar. Ich weiß nicht, Eberhard, ob du dich erinnern kannst. Zu einer Verkündigung auf der Langsteinbacher Höhe brüllt mich ein Bruder an während der Verkündigung. Sie haben mich heute in den Sandkasten hinein verdammt. Ich sage, das habe ich nicht gemacht. Das sagt sein Wort. Und wenn Sie mit 50 und 60 Jahren immer noch im Sandkasten sitzen, dann ist das Ihr Problem, nicht meins und auch nicht Gottes Problem. Das ging manchmal ganz hart zur Sache. Ja. Der Glaubensblick bleibt aber nicht nur bei dem Heute und Jetzt stehen, sondern er darf Blicke tun hinein in das, was vorher in der Zeitgeschichte ablief und gültig war. Und er sieht auch in das, was sogar vor den Äonen und der Schöpfung war. Er kann sogar in das Herz Gottes hineinschauen, was niemandem bisher bekannt war. Und er schaut auch, was zukünftig sein wird, wenn alle Äonen abgelaufen und ein Ziel bekommen haben. Die Bühnenbilder wechseln im Ablauf der Zeit- und Äonengeschichte. Und dazwischen fällt immer wieder der Vorhang. Und Neues tritt in Erscheinung. Die Scheibe dreht sich. Manchmal, oder, ich muss nochmal wiederholen. Nochmal. Es wechseln die Darsteller, es wechselt das Umfeld und es wechselt vor allem das Thema, das Programm ändert sich. Es ist der Plan Gottes, der in den verschiedenen Zeitetappen abläuft und seine Gültigkeit hat. Das ist die wichtigste Lektion, die das Kind Gottes in Bezug auf den Willen und seine Absicht zu lernen hat. Sicherlich werden wir durch das Wort und den in uns tragenden Geist gelenkt und geleitet anstelle der gesetzlichen Forderung. Und es kann sich jeder kann sich hinterfragen, was das Kriterium eines neuen Lebens und eines Kind Gottes ist. Denn nur die vom Heiligen Geist gelenkt, nicht getrieben. Bitte streich das Wort weg, weil der Heilige Geist kein Treiber ist. Die vom Heiligen Geist gelenkt und geleitet werden, die sind Kinder und Söhne Gottes. Wille Gottes geschieht doch nicht nur in Bezug auf mein persönliches Leben, sondern das Kind Gottes erhält eine Perspektive, was hat mir gesagt, hinter die gegenwärtigen Bilder hinüber, zu schauen, hinüberzugreifen. Auch mit der besten Absicht ist es nicht gestattet, die Dinge, die Geschehnisse und Begebenheiten durcheinander zu stellen und den Versammlungsbesuchern als Evangelium zu verkünden. Sehr eindeutig und klar. Ich kann es leider nicht klarer ausdrücken. Das, was ich zum Ausdruck bringe, ist eine Erfahrung von über 65 Jahren auf der Glaubens- und Kampfbahn. Und manchmal fasse ich jetzt meine Wortdienste einfach zusammen. Als Ergebnis von vielen Kämpfen, Auseinandersetzen, Widersprüchen, das war mein Leben. Und auch das Leben meiner lieben Anweihe. Das möchte ich euch mitteilen. Die meisten Irrtümer und Gegensätze unter der Glaubensgemeinde rührt daher, weil man nicht einordnen kann, wo was hingehört. Ja. Und wer hat, lieber Johann, wer hat was zu wen in welcher Zeit geredet und angeordnet? Die geistliche Drehbühne von dem Ablauf der Unheils- und der Heilsgeschichte ist in seinem Wort angezeigt und steht vor uns. Und wo und wird dieses beachtet und findet Gehör? Wir beten ja darum, und der Heilige Geist, dass wir hinanblicken, hinüberblicken. Nein, auch wenn die Zeit turbulent wird und wir von Endzeit reden wollen, festgewurzelt in der Substanz der Sichtbarkeit. Der aufmerksame Bibelleser erkennt, dass das Bühnenbild von dem Garten Eden oder die Wüstenreise Israels nicht zu dem Evangelium der Geheimnisse für heute und jetzt stehen kann. Kann es nicht stehen. Wir bewundern das. Natürlich hat jetzt einer mir geschrieben, sowas habe ich noch gar nicht gelesen. Du denkst in deinen Darlegungen überhaupt nicht, dass für dich das Alte Testament, die Evangelien und die Briefe der Beschneidung von Bedeutung sind. Für dich zählt nur das paulinische Evangelium. Den lieben Bruder muss ich ein paar Takte sagen, dass das ganze Wort gültig ist. Und warum kann man nicht über den Text, haben uns ja gefreut heute Morgen, Psalm 107, wie diese Gefängnisse der Tiefe leer werden. Aber das uns zugeordnete Evangelium ist etwas anders. Deshalb redet die Schrift ja von Haushaltungen und unterschiedlichen Verwaltungen. Da steht im Text Ökonomien. Jeder hat einen Haushalt. Ihr habt einen und wir haben auch einen. Deshalb das unterschiedlich, weil wir unterschiedlich geprägt sind. So ist also auch die Bibel. Die Freunde der konkordanten Wortverkündigung haben 12 solcher Verwaltungen gezählt. Kennt jemand den großen Plan? 1,5 Meter groß, hing er bei den Großeltern von der Anna-Marie im Hausflur. 12 Verwaltungen, ein großer Plan. Ja, es gibt sogar eine besondere Verwaltung, nämlich die das Geheimnis des Christus und seiner Gemeinde beinhaltet und einschließt. Allerdings ist auf keinem Blatt der Bibel zu finden. Wirklich nicht. Außer in den Briefen des Apostel Paulus. Und nun zu unserem Thema. Die Endzeit, Ströder hat es besser geformuliert, die Zukunftsrede unseres Herrn. Wo gehört diese Rede im Ablauf der Zeitgeschichte hin? Wo gehört sie hin? Zu uns? Auf die Bühne der Gemeinde, einer kleinen Schar, die für die Gliedschaft am Leibe, für den Christus ausgebildet und zubereitet wird? Niemals. Israels Messias-Hoffnung, die Erwartung der Königsherrschaft und damit auch die Endzeitrede Jesu wurde mit der Zerstreuung des Volkes Israel unter den Nationen für eine lange Zeit hinausgeschoben. Kann also jetzt nicht erfüllbar gemacht werden. Wirklich nicht. Das heißt, diese Worte, diese Sätze, die Gedanken können wir heute nicht in die Geschichte unterbringen. So oft wir es gern wünschen, steht doch hier in der Bibel. Was haben wir gelernt? Als der Gesalbte im Jahr 30 am Kreuz hing, bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft, Krieg, Festbeschlossenes und Verwüstung. Das ist festgesetzt. Und das können auch Kirchen und noch so fromme Pietisten nicht wegwischen wollen. Weshalb kann das nicht erfüllt werden? Weil eine dem Israel fremde Verwaltung eingeschoben wurde, was auch für sie selbst ein Geheimnis war und bis heute ihnen unbekannt und verborgen geblieben ist. Es wurde etwas eingeschoben. Ich habe ja sehr viele Skizzen hier ausliegen. Ja, Dankeschön. Ihr kennt die Geschichte, ja? Heilsgeschichte. Heilsgeschichte beginnt, nein, Völkergeschichte, bin ganz grün mit Israel. Und dann wird sie unterbrochen. Die große Weichenstellung. Israel würde zurückgestellt. Dieser 12-Stämme-Zug steht nun nahezu 2000 Jahre auf das tote Gleis. Und jetzt haben wir diesen Einschub. Prägen wir uns doch das Bild ein. Dieser Einschub von der Gemeinde als Geheimnis ist nicht die Fortführung dessen, was aufgehört hat. Das sehen wir doch, blau unterstrichen, kommt von oben, war nie ein Gegenteil einer Verkündigung und Bezeugung im Alten Testament, auch in den Evangelien nicht. Kein einziger Gedanke. Und nun fährt dieser Gemeindezug der Nationen, nicht Israels. Israel steht in der Gesamtheit, was haben wir gesagt? Israel, das, was Jesus gesagt hat, wird zurückgestellt. Alle Verheißungen, auch das Königreich, wird zurückgestellt. Wie lange wissen wir nicht. Jedenfalls, wir leben fast 2000 Jahre. Und jetzt sehen wir, in dieser Lok hier wird eingefeuert. Der Dampf, die Lok, und ich würde heute, ich habe ja ein anderes Bild noch, da fährt also der Zug schon hier ein Stück nach oben. Ja. Und dieser Einschub wird beendet. Und wenn diese Gemeinde hinaufgerettet wird, haben wir Israel wieder im Land. Das Bild reicht. Reicht. Für mich endet dieses außergewöhnliche Bühnenbild mit dem Einschub der Gemeinde. Also dieser spezielle Kairos. Inzwischen haben wir gelernt, was Kairos ist, im Gegensatz zu Chronos. Kauft euch und besorgt euch eine konkordante Wiedergabe, da steht das alles drin. Kairos als Frist begrenzt. Für mich endet dieses außergewöhnliche Bühnenbild der Gemeinde, dieser spezielle Kairos, mit der Entrückung und der Hinaufversammlung aller Glaubenden, ob sie leben und gestorben sind, zu Christus dem Haupt. Dort endet sie. Und wo finden wir das? Na, wie kann es anders sein? In 1. Korinther 4, 13 bis 18. Und wenn wir nach Hause kommen, dann machen wir einen dicken Strich. Wirklich einen dicken Strich. Der Vorhang fällt. Mit 1. Thessalonicher 4, Vers 13, 18. Und jetzt das 5. Kapitel. Gleich anschließend zeigt ein neues, ein völlig anderes Bühnenbild. Der Vorhang ist gefallen. Ein neues Bühnenbild. Und was zeigt das neue Bühnenbild? Den Tag des Herrn. Aha. Weil nämlich der Tag des Herrn erst in Erscheinung treten kann, wenn die Gemeinde verschwunden ist. Der Tag des Herrn in Verbindung mit dem Blickfeld nach Israel und seiner sichtbaren Wiederkehr mit Macht und Kraft als Messias und König im Lande der Väter. Dieser große Unterschied auf dieser Drehbühne im Heilsplan Gottes, diese Weichenstellung wieder von der Gemeinde weg durch die Entrückung hin zu Israel im Land der Väter, will die Gemeinde einfach nicht sehen und begreifen. ist so. Und manch einer, ein Bruder hat zu mir gesagt, Johannes, ich kann predigen, wie ich will, lieblich, harmonisch wie Engel. Und dann kann ich brüllen, dass die anderen denken, aus dem Haus zu fahren. Zum Schluss, bei der Verabschiedung, wie die stummen Hunde. Natürlich ist das nur etwas für Glaubende. Für Glaubende, ich mache noch einen Zusatz, könnt ihr weglassen, aber ich mache ihn. Für Glaubende, die bereit sind, erwachsen werden zu wollen.
Ja, danke.
Die meisten sind zufrieden. Zufrieden im Sandkasten. Und wenn man ihnen dann mal ein solch Gerät, meinetwegen die Schaufel, aus der Hand nehmen will, dann schreien die mordserbärmlich. Die meisten Kinder Gottes haben dafür keinerlei Interesse und finden solche Fragen und Überlegungen völlig unnötig und überflüssig. Und da hinein sind wir eben gestellt. Wir haben keine perfekte Gemeinde, nie gibt es die. Die gibt es in Reutlingen nicht, die gibt es in München nicht, die gibt es überhaupt nicht, auch in Berlin nicht. Wir halten aus und tragen uns gegeneinander und dann halten wir auch manchmal aus, Geschwister, die in Liebe und Ehrfurcht dem Vater und dem Christus dienen und gibt trotzdem keine Einheit. Wir können das hier nicht lehren. Ich will das nur ansprechen. Es gibt keine Endzeitrede unseres Herrn, vielmehr eine Rede über die Zeit des Endes. Das ist ein Unterschied. Und das müssten wir eigentlich bedenken. Wenn man den Text hätte richtig wiedergegeben, hätte man sich vor einer solchen Täuschung bewahren können, dass man die gesamte Zukunftserwartung der Gemeinde nicht auf das Christushaupt richtet, sondern auf die sichtbare Wiederkunft des Reiches mit dem Messias für Israel auf der Erde, zeigt uns diesen heutigen fatalen Glaubensstand. Da redet unser Herr im Tempel allerschwerste Gerichtsworte. Haben wir schon durch. Was redet er? Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich zusammenbringen wollen, wie eine Henne ihre Küken. Aber, ja, der eigene Wille. Ihr habt nicht gewollt. Ja, siehe, euer Haus, welches Haus? Das Haus Israel, wird zur Wüste werden. Denn ich sage euch, nicht uns, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobet sei der kommende Herr. Gepriesen sei er im Namen Jahwes. Dazwischen gibt's Funkstille. Der Herr sagt ihnen hier, ich sag's euch, es kommt Gericht. Da gibt es keine Verbindung mehr zu euch und zu mir. Bis eines Tages diese Gerichtszeit zu Ende ist. Dann erst werden sie sagen, du bist verherrlicht. Eigentlich hätte der Herr den Zuhörern sagen müssen, dass das jetzt nicht mehr sehen, bis ihr sprecht gepriesen, ein nahezu 2000-jähriges Zeittal umfasst. 2000-jähriges Zeittal. Was da passiert in diesem Tal und womit es gefüllt wird, kein einziger Ton. Nein, es ist nichts zu hören von einer Verwaltung der Gnade. Christus einer Leibesgemeinde aus den Nationen gleich gar nicht. Der Text fährt fort in Matthäus 24. Jetzt können wir unsere Bibel aufschlagen. Jetzt machen wir Vers für Vers. Matthäus 24. Da heißt es, darauf verließ Jesus den Tempelplatz Und sie marschierten so gemütlich nebeneinander, hintereinander auf dem Ölberg. Als er so mit seinen Jüngern dahin ging, nach dem Ölberg, da traten diese Jünger zu ihm und machten ihn aufmerksam. Man kann zurückblicken, ich war noch nicht in Israel. Einige, wenn man dann auf den Ölberg geht, kann mir vorstellen, sieht man den Prachtbau des Tempels. Sie haben ihn extra aufmerksam gemacht. Du, unser Herr, schau doch mal. Man kann sich vorstellen, überlegen wir, zuvor hatte der Herr gesagt, Wüste Zeit, es geht alles in Trümmer. Die Jünger waren völlig irritiert. Anstelle, dass der Tempel wieder mit Herrlichkeit Gottes gefüllt werde, soll alles in Trümmer gehen. Bitte versetzen wir uns einmal in die Situation der Jünger. Sie hatten ja keinen Heißplan, wie das weitergehen sollte. Er aber antwortete und sprach, seht ihr dies nicht alles? Schaut doch hin, wirklich schaut hin. Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Wann hat er das gesagt? Vor dem Kreuz und vor Pfingsten. Sodass Israel keine Chance und keine Alternative hatte. Von wegen von dem frommen Gefasel. Wenn Israel sich hätte bekehrt und den Heiligen Geist angenommen, dann wären die Wörter gleich weitergegangen. Es gab keine Chance für das Volk. Hat der Herr schon in Matthäus 24 gesagt. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wenn das tatsächlich kommen soll, dass der Tempel zusammenbricht, sprachen sie zu ihm, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung und Abschluss des Äons. Ich wünschte, wir hätten den Mut, das Wort Welt durchzustreichen, weil es dem Heiligen Geist gefallen hat, nicht Kosmos hinzuschreiben, sondern Äon. Und zwischen beiden Begriffen besteht ein großer Unterschied. Kosmos ist Materie, Zeit ist eine vergängliche Größe. Aber wird es die Gemeinde noch fassen? In diesen letzten Tagen, wo sie auf Erden ist, diesen Blick zu bekommen, was unser Herr da eigentlich gesagt hat vor 2000 Jahren. Jedem aufrichtigen Bibelleser muss doch auffallen, dass es sich hier nicht um das Ende der Welt handelt, sondern nur um den Abschluss eines der erschaffenen Äonen. Und dieser gegenwärtige Äon ragt besonders heraus. Weshalb? Weil das der einzige Äon ist von den vielen, die erschaffen wurden, die unter der Herrschaft Satans und Finsternis gestellt wurden. Die Herrschaft wurde Satan übertragen. Schon lange bevorher. Und er hat sie heute noch. Und aus diesem Grund heißt dieser Äon böse. Diese Herrschaft geht zu Ende und dieser Zeitabschnitt wird abgeschlossen. Und nun stellt sich die Frage, wie geht denn nicht die Welt zu Ende, sondern wie geht dieser Zeitabschnitt, dieser Äon zu Ende? Nicht damit, dass die Christenheit eine friedvolle und gerettete Welt Christus zu Füßen legt. Das war eine riesengroße Offenbarung von Ponke und all die charismatischen Verführer. Sie wollten doch dem Herrn nicht die Barmenneken, wenn er wiederkommt, sondern eine bekehrte Welt zur Verfügung stellen. Und da kann der Reinhard Bonnke proklamieren, ich habe in Südafrika Millionen zum Glauben geführt. Wo die wohl heute sein mögen. Aber es wird heute alles geglaubt. Nur nicht das geschriebene Wort. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgeschreien hören. Geht es weiter in unserem Text. Sehet zu, erschrecket nicht, denn dies alles muss vorher geschehen, als Schatten schon. Und jetzt kommt ein Wort, aber es ist noch nicht das Ende. Können wir uns erinnern an die Skizze von der 70. Jahrhundert, ganz hier, ja doch. Das ist das Kreuz im Jahre 30. Hier sagt der Patri noch alle. Oder was das ist, ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts zu sagen. Das Kreuz seht ihr doch, braucht ihr nicht. Im Jahr 30. Und er sagt, der Prophet, wenn der Gesalbte ausgerottet wird, bis zum Ende, werden 69 Jahrwochen sein. 483 und die wurde ja aufgeteilt. Bei der 69. hört es auf. Und jetzt haben wir dieses Zeittal bis zum Ende. Und dann kommt der nächste Vers, das Ende. Besteht aus 2x3,5 Jahre eine überströmende Flut. Unser Herr gibt seinen Jüngern, ihr habt die Skizze, können Sie mitnehmen, ihr habt die Skizze ja bei euch. Der Herr gibt seinen Jüngern eine wichtige Information und zeigt ihnen einen weiten Weg, der bis in die letzten 7 Jahre vor seiner sichtbaren Wiederkunft führt. Er überspannt gleichsam 2000 Jahre Unheilsgeschichte. Unheilsgeschichte. Passen wir auf, dass wir nicht von Heilsgeschichte schwafeln, wenn wir nicht wissen, was sie eigentlich bedeutet und was sie für einen Inhalt hat. Heute läuft Heilsgeschichte nur in der Einzahl der Gemeinde und alles andere läuft in der Unheilsgeschichte. Also, dieser Text überspannt 2000 Jahre, Unheilsgeschichte mit seinem Volk und ganz am Ende gibt es tatsächlich ein Evangelium des hereinbrechenden Königreiches. Ein anderes Evangelium ist das. Nicht das der Gnade. Nicht das Evangelium von einem Geheimnis, sondern es ist ein Evangelium von dem herannahenden kommenden Königreich. Und die meisten denken, mit dem Evangeliumsrundfunk hat man die ganze Welt schon bekehrt. Ich weiß gar nicht. Naja. Was man denken soll. Und dieses Evangelium des kommenden Königreichs wird nicht von uns, den Trägern des Geistes, bezeugt, sondern von zwei Zeugen. Von zwei Zeugen, die auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen diese Botschaft bringen. Und dann lesen wir, und dann haben wir, und dann wird, was? Und dann wird das Ende kommen. Wir haben die Entwicklung hin zum Ende, wo wir vielleicht Schatten mitkriegen, das Ende aber ist ganz anders. Diesen Text in Matthäus 24 ist völlig gleich mit Daniel. Könnt ihr übereinstimmen, können wir das nehmen. Deshalb dort in diesen Stellen parallel reinschreiben, Daniel 9, Vers 26. Also wir haben in der letzten Betrachtung gelernt, dass das Ende eine ganz bestimmte Zeit beansprucht. Denn der Messias wird umgebracht und bis zum Ende gibt es Verwüstung, Krieg und Festbeschlossenes. Eine überströmende Flut bildet das Ende. Nicht mit Wasser. Gott hat gesagt, ich mache das nicht normal. Eine überströmende Flut von vermaterialisierten Geistes- und Dämonenheere. Die kommen herunter. Woher wissen wir das? immer sagen, wo der Zug ist. Offenbarung 12. Da kämpft der höchste Kriegsstratege. Das ist der Michael. Der kämpft mit Satan und seinen Engeln. Sie haben keine Chance. Sie werden die Himmel und die Lufthimmel verlassen und werden als Zwischenstation auf die Erde geworfen. Dann geht bei Satan noch einmal ins Gefängnis, bevor es dann ganz nunter ins Feuersee geht. Eine überströmende Flut. Und wenn diese gewaltige Finsternisenergie diesen Erdboden berührt und dort zusammentrifft, dann lesen wir, diese Macht wird die gesamte Wohnerde nicht verfolgen, verführen. Können wir mir nachdenken, was das sein kann und mag. Die gesamte Wohnerde. Also es sind die letzten 7 Jahre des zu Ende gehenden Äons, die ganze Zeitepoche vom Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt angerechnet bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft, steht als ein Zeittal vor uns, was ausschließlich, ganz und gar mit dem Geheimnis der Gemeinde gefüllt ist. Bitte prägen wir uns doch die Bilder mal ein. Zurück zu Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, hier verbindet sich unser Herr mit dem Zeugnis der Prophetie aus Daniel. Völlig übereinstimmt. Wenn ihr das nun stehen sehet an heiliger Stätte, wer es liest, der beachte, der verstehe und merke drauf. Nö. Wir müssen also die Aussagen von Matthäus 24 müssen wir die füllen, weil Israel ja sowieso nicht mehr in Frage kommt. Unter der Theologie ist das so. Und nur ein paar ganz kleine, unbedeutende Leute, die den Mund mal aufmachen und davon ein Zeugnis geben. Ja, Vers 16. Bis 20, da lesen wir, dann als dann, merken wir, dass dann, als dann, was wird da passieren? Die in Judäa sind. Es wird extra die Gegend angesprochen. Ich meine, hier sind wir nicht weit weg von einem Berg, der Fichtelberg, aber das kommt hier nicht in Frage. Dass die, die Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und wer auf dem Dach ist, das geht doch gar nicht hier. Auch bei euch nicht. Aber es geht nur in Israel, weil die Flachdächer haben. Die können sich auf dem Dach aufhalten. Die sollen nicht hinabsteigen, um ihre Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehren, um sein Kleid zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Na, das müsste doch einen Aufschrei geben. Keine Kinder mehr. Ist doch eine Strapaze, bei einer solchen Zeit noch ein Kind unter dem Herzen zu tragen. Wehe den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Ich verstehe das nicht, dass die Gemeinde sich ständig in diesen Texten herumwälzt. Das ist alles erfüllte Zeitgeschichte. Im Jahr 70 und es ist zugleich auch Prophetie für die allerletzte Zeit. Ich wechsle jetzt mal kurz in Lukas 21, 24, da heißt es, und siehe, Israel wird fallen, oder sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Das war, wann war das? Im Jahre 70, ganz genau. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Kommt wieder so ein wunderbares Biss. Es liegen noch Buntstifte aus. Ich wundere mich, dass keiner die Buntstifte mitnimmt. Und manchmal setze ich die preislich herunter, weil die manchmal sehr teuer sind. Ja. Bis, was denn? Israel wird zertreten werden vom Fluch, bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma, eine Vervollständigung, eine Erfüllung haben. Aha. Aha. Liebe Geschwister, deshalb habe ich mich abgesetzt von der jahrzehntelangen Vorstellung aus Römer 11, Vers 26, dass wir die Fülle der Nationen sein sollen. Kennt doch den Vers. Wenn die Fülle der Nationen erfüllt sein wird, dann wird ganz Israel gerettet. Seit wann ist die Gemeinde die Fülle, die Vervollständigung, das Pleroma der Nationen? Seit wann, sagt mir das mal? Wir sind das Pleroma des Christus und nicht der Nationen. Aber wir haben dieses Pleroma, dieses Erfülltwerden, immer mit Jahren, nein, mit Menschen gefüllt. Wenn dann der Leib Christi alle Leute beieinander hat, so, dann kommt Israel dran. Über die Nationen ist ein Zeitmaß gelegt. Und wenn dieses Zeitmaß ein Pleroma hat, dann sind die Zeiten der Nationen erfüllt. Und dann kommt Israel dran. Wir kommen in dem Vers Römer 11, Vers 25 nicht dran. Aber ich bin jahrzehntelang zugelaufen, war überzeugt, nicht immer überzeugt. Dann habe ich immer gesagt bei der Verkündigung, die Brüder sehen das so, weil ich noch nicht ganz klar war. Heute sage ich es eindeutig. Und stelle mich natürlich auch entgegen der Ansicht und Verkündigung einer Bibelauslegung, die ich bisher nicht mehr mittragen kann. Können wir das aushalten? Mal anders zu denken? Mal anders zu denken, wie die anderen denken? Kann mich noch erinnern an einem Konferenztisch an heiliger Stätte. Da schreit mich ein Bruder an, du Ströder-Fan, du musst doch wissen, dass die 12 Apostel alle Leibesglieder sind. Daraufhin habe ich geantwortet, mein lieber Bruder, darf ich auch mal etwas denken, was Ströder nicht gedacht hat? Wir hängen doch nicht an die Meinung und Auslegung der Väter, die sind wichtig für uns. Aber mich trägt allein das geschriebene Wort. Und ich setze mich auch mit meinem Zeugnis der Beurteilung der Brüder aus. Ihr könnt was das zum Schluss sagen und brüllt bald mal gleich rein. Lüge und Verführung, ich halte das aus. Ich habe jahrzehntelang Widerspruch ausgehalten. Nicht nur in einem sozialistischen Staat, wo man mit Kommunisten zu kämpfen hat, sondern auch unter Brüdern mit unterschiedlicher Meinung. Ja, also, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Erst wenn das Geheimnis dieser Gemeinde als den Leib des Christus abgeschlossen ist, erst dann, hatten wir gelernt, Apostel 15, was passierte, als dann wird die zerfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet, hergestellt und die Endzeitrede Jesu gültig werden und die Erfüllung erlangen. Erst dann. Das ist biblische Lehre, zu wissen, wo prophetisches Wort hingehört, wo hinein es gesprochen wird. Aber es ist kein Interesse da. In der jungen Generation überhaupt nicht mehr. Die kümmern sich um nichts mehr. Und wir haben, wenn ich daran denke, 20 Jahre, 22, 24, 26, was waren wir unterwegs? Früher mit dem Motorräder, Java und haben alles abgesucht und abgegrüßt. Die Geschwister hier in Neudorf, in Grottendorf, in Rittersgrün, in Schwarzenberg waren ständig nur unterwegs, um Gemeinschaft zu suchen mit Menschen, die in gleicher Gottesoffenbarung stehen. So ist unser Leben gelaufen. Ich sag's euch ganz offen. Von wegen große Freizeit, Freirahmen für das Ich. Ja. Vor 60 Jahren. Ich gehörte ja der Lutherischen Kirche an und dann der Landeskirchengemeinschaft, EC, entschiedenes Christentum. Jugendbund. Vor 60 Jahren war in der Landeskirchengemeinschaft in Hormersdorf eine Bibelwoche mit Paul Senf aus Eisenach. Und er hat über Matthäus 24 gesprochen. Ich sehe mich noch sitzen, wie die Gemeinschaft, eine große Gemeinschaft, wie die aufgestanden ist und wie die reagiert hat. Weil der liebe Bruder ihnen Judäa, die Berge, die Dächer, den Sonntag genommen hatte. Und er ihnen sagen musste, dass die Gemeinde des Leibes Christi nicht in Matthäus 24 zu finden ist. Eine tiefe Verblendung, die bis heute andauert. Ich war ja gestern dort, wo ich bis 26 Jahre mich aufgehalten habe, im Gemeinschaftshaus. Wegen der Geburtstagfeier. Nicht nur bei den Leuten in Hormersdorf, sondern überall, wo man am Glaubensanfang stehen bleibt und nur sich selbst in die Bibel hineinlesen will. Vers 21, Matthäus 24. Denn alsdann wird eine große Drangsal sein, von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch danach keine sein wird. Und von dieser Drangsal ist ja im Alten Testament sehr oft die Rede. Und sie betrifft in der Regel das Volk Israel und auch die Nationen. Aber nicht die Gemeinde. Daniel 12, das bindet sich alles zusammen. Zeit des Endes. Daniel 12, 1. Und in jener Zeit wird Michael, der große Heeresstratege, der für die Heerscharen der Himmelsheere verantwortlich ist, der wird stehen. Der große Fürst und Stratege, der für die Kinder Gottes, nein, bitte stehen lassen, für die Kinder seines Volkes zuständig ist und nicht für die Germanen, auch wenn der Michel hier in der Hamburg steht. Eine üble Entstellung. Der große Fürst und Stratege, der für die Kinder deines Volkes steht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Solange dauert es, müssen auch die messianischen Gemeinden noch warten. Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet. Aber um der Auserwählten willen, ja, sind wir wieder bei dem Thema. Weil es hier Auserwählte sind und wir auch Auserwählte sind, müssen wir das auch sein. Die Gläubigen haben nicht verstanden, dass neben ihrer persönlichen Auserwählung hinein in den Christusleib auch andere gibt, die auserwählt sind. Kriegen es nicht zusammen, weil sie alles sein müssen. Das ist eine Tragik zu keinem Ende. Und ich wünschte manchmal, dass die Brüder auch mannhaft zu dem stehen, was uns geoffenbart worden ist. Aber da wird ihm eingeglichen, dass wir nicht andecken und dass Friede voll zugeht. Aber um der Auserwählten, Klammer auf, Israels Willen, Klammer zu, setze ich hinzu, damit wir es begreifen, um was es geht. Willen werden jene Tage verkürzt werden. Also, kurz gesagt, werden Stunden für sich. Ich habe gerungen, soll ich hier im Juni einmal die Aussagen von den Nachtwachen machen. Das ist ja kolossal wichtig und interessant, dass wir nicht nur in den 1000-Jahr-Rhythmen denken. Ein Tag ist wie 1000 Jahre, sondern ein Tag Gottes ist auch wie eine Wache in der Nacht. Und da die Nacht in vier Wachen aufgeteilt ist, besteht die gesamte Nachtperiode aus 4000 Jahren. Kostbar. Vielleicht wird es nächstes Jahr. Aber diese Tage werden komprimiert. Die zwei Tage. Von 2000 Jahren auf 7 Jahre. Das heißt, eine 2000-jährige Geschichte läuft zusammengedrängt in 7 Jahren ab. Es sind die letzten 7 Jahre, bevor Christus mit seiner Gemeinde sichtbar als König und Messias Israel auf dem Ölberg zurückkommen wird. Liebe Geschwister, das ist Endzeit dann. Oder besser gesagt, Zeit des Endes. Vers 29. Alsbald oder danach. Aber alsbald aber nach der Drangsal jener Tage, da geht's wirklich heiß zu. Da wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden schwanken und erschüttert werden. Also an dieser Stelle, da könnten wir sicherlich 50 oder 80 Schriftstellen zusammentragen, was da eigentlich hier geschrieben steht, in diesem Vers. Und überall muss die Gemeinde dabei sein. Ja, aber was wird das sein, wenn die Sonne und manche Gläubige machen sich auch wirklich verrückt, weil ihnen nicht mitgeteilt wird oder ihnen nicht bekannt ist, wie das eigentlich abläuft. Vers 30. Und dann, ich werde nicht müde, euch daran zu erinnern. Diese Wörter zuerst, dann und danach Bund einmal. Wichtig. Wir können doch das, was jetzt anschließend geschrieben ist, nicht herübernehmen. Das geht doch gar nicht. Wenn da steht dann, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Ja, das ist also was Reizvolles für die Gemeinde, wenn der Menschensohn am Himmel steht. Ja, und dann werden wehklagen, und was steht in unserer Übersetzung? Alle Geschlechter der Erde. Alles großer Unsinn. Dass, wenn er wiederkommt, dann geht es nicht um die Geschlechter der Erde, sondern nur um die Stämme Israels. So steht es da. Aber wir haben nicht den Mut, konkret darüber Aussagen zu machen, weil wir uns schämen, weil die Mehrheit anders tickt. Ja, also, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen und dann werden heulen, wehklagen alle Stämme des Landes. Es geht hier bei dieser Wiederkunft nicht um die Menschen, die Völker der Erde, sondern um sein Volk. Er kommt zu Israel im Lande der Väter und stellt seine Füße auf dem Ölberg. Noch einmal, dass wir wissen, der liegt nämlich nahe bei Jerusalem. Und deshalb geht es hier um die Stämme des Landes. Ich hoffe, wir haben das korrigiert. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Macht und großer Herrlichkeit. Wir hängen ja noch in der Methodistenkirche rum. Und das ist so bei uns die Textlesung, die der liebe Pastor dann anschließend lesen will. Es wird von Brüdern gelesen. Hochinteressant. Und da freue ich mich immer. Ja, freue ich mich echt. Einmal, dass wenn Text vorgelesen wird, zum Beispiel aus dem Alten Testament, es nicht nur um den Herr geht, sondern um den Herr Yahweh. Da guckt der Pastor immer beschief. Ja weh. Und dann eben auch, wenn solche Texte lesen, Wehklang der Erde, sondern Stämme des Landes, das hat doch die Methodistenkirche noch gar nicht gehört. Ja, also, aber er wischt das sofort weg. Er nimmt nicht mal Notiz davon. Weil diese Tiefflieger, diese theologischen Tiefflieger, wie wir sind, die haben sowieso in der Theologie keine Bedeutung. Mögen sie doch mehren und reden. Wir sagen, wie es lang zu gehen hat. Ja, also. Daniel 7,13. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Ich frage einfach, läuft etwa die Entrückung der Gemeinde so ab? Auf keinen Fall. Wie kann man sich als Glaubender nur in solche Verse hineinlesen wollen? Das ist für mich ein Unding. Ich wäre gern dankbar, wenn da einer eine Antwort hätte. Und diese sichtbare Wiederkunft in Daniel von unserem Herrn, die kriegt der Johannes auf Patmos auch noch mit. Sehr, sehr lichtvoll. Denn er sagt, siehe, 1,7, er, wir fragen, wer ist da er? Liebe Geschwister, immer wieder fragen, nicht nur lesen. Wer ist da er? Er, es ist der vervollständigte Christus, bestehend aus Haupt und Gliedern. er kommt. Wir glauben das sowieso, aber das ist selten. Das steht bei der Entrückung, wenn wir mit ihm dann zusammen sind, also werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Ohne Unterbrechung. Und wo der Christus ist, das Haupt, sind auch die Glieder. Und wenn der Christus als Lamm beschrieben ist, dann ist die Gemeinde auch dabei. Alles, was Christus zukünftig tut, womit er beschrieben ist, ist immer der Körper, der Leib mit dabei. Und wenn da steht, er kommt in der Energiewolke Gottes, dann ist die Gemeinde mit dabei. Ich meine, sicherlich kann man sagen, dass die Gemeinde des Christus in der gesamten Offenbarung nicht vorkommt. Es kommt auch nicht vor. Aber sie ist mit integriert in dem Christus hinein. Und da kommt sie schon vor. Aber wir müssen auch wissen, wo wir vorkommen. Sonst denken wir, wir sind alles, was so aufgezählt wird, auch mit dabei. Siehe, er kommt in der Energiewolke Gottes hernieder. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchbohrt haben und heulen, werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Amen, sagt Johannes. Ich bin aber noch nicht ganz am Ende. Und damit endet im Eigentlichen die Endzeitrede Jesu. Das ist der Vers, wo Schluss ist. Und was dann noch folgt, sind nur Erklärungen und Gleichnisse. Und weshalb hat man aus den Stämmen des Landes die Geschlechter der Erde und der Nationen gemacht und so übersetzt? Darauf müssen wir eine Antwort geben, wenn wir mit den Zeugen Jehovas reden. Oder mit Glaubensgeschwister aus anderen Gemeinden. Weil man nicht glauben konnte und wollte, dass Gott mit seinem Volk Israel noch einmal Heils- und Rettungsgeschichte machen kann. Wir als das neutestamentliche Gottesvolk reckt man die Brust heraus, so posaut man überall lautstark hinaus, sind doch die Vertreter Gottes. Alles Lüge und Betrug. Vers 31. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln. Sind wir wieder dabei? Liebe Geschwister, ist das eine Tragik? Und da kann man fragen, kurz vor der Vollendung, wie es nach oben geht. Ist eben so. Die Macht der Tradition hat echten biblischen Glauben völlig verwässert. Ja. Die Engel werden die Auserwählten sammeln von den Verwinden her, von einem Ende des Himmels und bis zu dem anderen Ende. Das sind alles auserwählte Israeliten. Vers 37, aber gleich wie in den Tagen Noahs, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dieser Ausdruck Menschensohn oder Sohn des Menschen, das gibt es im gesamten paulinischen Evangelium nicht. Das Alte Testament sowie die Evangelium sind voll davon. Wir haben schon einmal den Text aus Apostelgeschichte 1 angeschaut, wo die Jünger kurz vor der Himmelfahrt letzte Worte reden. Kurz vor der Himmelfahrt. Das wäre doch ein Anlass gewesen, dass unser Herr einmal Klartext spricht. Wirklich. Aber das war seine Sache, wie er geantwortet hat auf die Frage. 40 Tage war der auferstandene Christus zwischenzeitlich unter ihnen, unterhielt sich. Wo unterhielten sie sich? Von den Dingen des kommenden Königreiches, der Königsherrschaft Gottes. Und die Frage war zwingend, wenn er sich jetzt verabschiedet, was wird denn aus uns? Wir können uns überhaupt nicht in die Situation, auch historisch nicht hineindenken. Ja, weil wir uns nur im Blickfeld haben. Etwas anders wie das Königreich, das verheißen war, kannte die Jüngerschar nicht. Es gab keinen einzigen Weg von einer kein einziges Wort von einer Gemeinde, die aus den Nationen gesammelt wird und sein Leib bildet. Das hätte er ihnen doch sagen können. Macht euch doch keine falschen Hoffnungen. Ihr kommt jetzt eine lange Zeit nicht dran. 2000 Jahre. Denn ich hole mir jetzt Leute, Auserwählte, die kommen in der Mehrzahl aus den Nationen. Die Antwort des Herrn war, was war sie? Er sprach aber ihnen zu, es ist nicht eure Sache. Schwierig jetzt. Zeiten, Chronos, den Ablauf, der so läuft, in der horizontalen Geschichtsebene, noch Zeitpunkte, Kairoi, die Gott setzt. Zeittermine, Heilsaktionen. Es ist nicht nötig, dass ihr das wisst. Wissen braucht. Das hat der Vater alles in seine eigene Gewalt gesetzt. Es geht hier um die Aufrichtung seines Königreiches mit Israel hier auf Erden. Und deshalb hat er ihnen auch das sogenannte Vaterunser gelehrt, mit der Bitte, nicht dein Reich, deine Königsherrschaft, dein Königreich komme herab. Eigentlich hätte er doch sagen müssen, meine lieben Jünger, macht euch keine Illusionen. Denn das Fluchgericht, was Jesaja über euch ausgesprochen wird, wird jetzt Wirklichkeit werden. Das war's. Ihr werdet unter alle Nationen zerstreut und kein Volk mehr sein. Auch keinerlei Heilsaufgaben werdet ihr erledigen. Denn ich wende mich zu den Nationen und werde dort eine Gemeinde herauswählen, die als Glieder zu meinem Leib gezählt werden. Das sagt er nicht. Und wir fragen, weshalb eigentlich? Ja, weil das, was anschließend kommen sollte und kam, zu einem Geheimnis gilt, was zu keiner Zeit bisher bekannt war. Auf keinem Blatt der Bibel. Und wenn Paulus der Einzige und der Erste ist, der dies zu proklamieren hatte, dann finden wir das auch nicht. Und deshalb können wir die ganze Entrückung oder die Entrückung im ganzen Bibelbuch suchen. Wir werden sie nicht finden. Auch unser Herr hat kein Wort darüber geredet. Nicht ein einziges Silbe. Ja, was sagt der Herr mit seinen letzten Worten, bevor er zum Vater auffuhr? Ihr werdet meine Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, hören wir gut zu Jerusalem, Samaria, zählt er auf, Judäa, Samaria und bis an die letzte Grenze des Landes. Ist fremd bei euch, ja? Oder?
Nein.
Bei dir, weißt du schon. Aber der Großteil ist fremd. Was sind wir gewohnt, was da steht? Und ihr werdet Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Das, was hier ausgesagt ist, betrifft nur das Territorium des Landes Israel und nicht flächendeckend die ganze Erde. Die einzige Übersetzung, die das so genau richtig wiedergibt, ist die erste Auflage des Konkordanten Testamentes von A.E. Knoch 1938. Die besitze ich, weil ich das Vermächtnis von Heinrich Schädel habe. Und das war ein Geschenk von Knoch an Schädel. Und da steht's drin. Die nächsten Anfolgen, da wurden aus den letzten Grenzen schon wieder die Enden der Erde gemacht. Historisch eindeutig, so müssen wir sehen. Heilsgeschichtlich müssen wir sagen, wir erweitern die Enden der Erde.
Ja.
Aber erst muss Israel erneuert werden.
Ja.
5 Minuten. Und als er das gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm sie auf von ihren Augen. Und wie sie so unverwandt in den Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, welche sie sprachen: Männer von Galiläa, was seht ihr und steht hier und schaut und gafft nach dem Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen, wie ihr ihn habt hingesehen, sehen in den Himmel. Da kehrten sie von Jerusalem zurück, von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem war, und erwarteten dann zu Pfingsten den Heiligen Geist, der über sie ausgegossen wurde. Meine lieben Geschwister, ich frage mal, wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem? Es ist so klar aufgeschildert. Und wir möchten in großer Liebe, in Hingabe reden, dass der eine mal ein Stück weiterkommt von der traditionengemäßen falschen Bindung zu einer Auslegung, die es unserem Vater im Himmel schwer macht. Und wir fragen natürlich, wo ist die Gemeinde zu finden, deren Glieder wir sind. Wir merken ja, wie verschwommen und falsch das gesamte Lehrgebäude der Verkündigung und der Versammlungsgemeinde ist. Und es passt überhaupt nichts zusammen, was die Schrift uns da berichtet in diesem Zusammenhang. Zu der Frage, ob denn Jesus, ob denn Jesus das Verbotsschild, nicht zu den Nationen zu gehen, aufgehoben hat. Das könnte man ja. Wie könnte man es mit dem Missionsbefehl? Da wird er das Gegenteil gesagt. Zuerst hat er es verboten und dann im Missionsbefehl sagt er, nun macht euch doch mal raus. Und macht alle Völker und Nationen zu Jüngern. Wir antworten darauf, die Realisierung dieser Anweisung, dieser Befehl, hat sich bis heute mit Null erfüllt. Mit Null. Nicht das kleinste Dorf ist zu Jüngern geworden. Alles wird gottloser, verwahrloster und steht völlig entartet vor uns. Wie sollte auch in diesem Ablauf dieses bösen Äons unter der Herrschaft Satans und seiner Finsternismächte eine solche Wandlung eintreten können? Passt denn das zusammen? Können wir nicht mal logisch denken? Logika. Das hat der Abraham gemacht. Da steht das Wort Logik dort. Als nämlich Gott ihm den Sohn verhieß, da folgerte Abraham den Sohn verhieß und ihn dann auf dem Berge opfern sollte. Da steht, und Abraham logizza folgerte. Was folgerte er? Wenn ich den verheißenen Sohn schlachten muss, dann kann es gar nicht anders sein, dann muss Gott ihn wieder auferwecken. Das ist logische Schlussfolgerung. Aber die wird heute nicht mehr vollzogen, weil keiner mehr nachdenkt, nachdenken will. Das Vermächtnis unseres erleuchteten Denksinnes ist einfach entweder nicht bereit oder nicht fähig. Ihr hat unser Herr diesen Befehl gegeben für diese Zeit, wenn Israel neu und lebendig gemacht ist, Gott zu dienen und den Völkern die Verheißung zu bringen. Wir fragen, fällt es uns schwer, in diesen Schriftzeugnissen, das wir behandelt haben, das Geheimnis seiner Gemeinde zu entdecken und erkennen zu können? Wir haben von einem langen Zeittal gesprochen und meinen, die Zeit von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner sichtbaren Wiederkunft als Messias und König Israels und der ganzen Welt. In der Zeit, wo nach außen von Gott nichts zu sehen und nichts zu hören gibt, läuft ein Geheimnis von einer nicht zu fassenden Größe ab. Und das ist nicht nur ein Lehrsatz, eine Größe, sondern das ist ein lebendiges Hineinstellen von Geschöpfen, Söhnen seiner Liebe, die diese Größe nicht nur denken, sondern in sich durchdringen lassen dürfen. Nicht mehr ein Volk, und damit schließe ich, nicht mehr ein besonderes Land, nicht mehr die Erde, sondern eine vor Grundlegung der Welt erwählte Gemeinde aus allen Nationen, einschließlich Israels, ist für den Christusleib und für die Geistlichkeit der Himmel das Bedeutungsvollste für jetzt und heute. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du uns in diesen 8 Tagen große Gnade gegeben hast. Vor Unfall, vor schwerer Krankheit hast uns hindurchgetragen und hast uns erquickt nach Geist, Seele und manchmal auch in unserer Gebrechlichkeit hast du dein Es werde hineingesprochen. Wir sind von Herzen dankbar. Und wenn wir jetzt, nur der Michael fährt nach Hause, aber wir fahren morgen, dann gib du Gnade zu einem bewahrten Heimweg. Und auch für das, was du uns als Hörer anvertraut hast. Es war so kostbar, so über alles menschliche Vermögen hinaus. In dieser vergänglich verwirrten Zeit und Welt einen solchen Platz zu haben, wo du uns ansprechen kannst, wo wir als Gemeinde beieinander sein durften, ein riesengroßes Geschenk. Wir haben es nicht verdient, aber dass das noch möglich sein kann und wir auch diese Gelegenheit, diese Stunden Gottes an uns erfahren dürfen, ist ein Geschenk. Wir grüßen all unsere Geschwister, die über Funk mit hier beieinander mit uns zusammen waren, dass du auch in ihnen dein Wort niederlegst, als ein Vermächtnis der Kraft, der Freude, der Zuversicht, des Friedens in allen Situationen. Wir danken dir von Herzen, jetzt und alle Zeit. Amen. Amen. Amen.